Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte eine Vorbemerkung machen. Ich möchte heute über unser Gebetsleben sprechen und wünschte ich, ich könnte heute geklont unter euch sein. Also einmal hier das weitersagen, was mir auf dem Herzen liegt, und zum anderen dort Platz nehmen und selbst zuhören. Denn sicherlich ist das, was ich gesagt habe, auch durch Erfahrung gedeckt, aber diese Erfahrung ist bei mir auch immer wieder verschüttet. Das heißt, es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich mich selbst daran erinnern muss, was ich gerne heute euch zurufe. Ausgesucht habe ich ein Bibelwort im Zusammenhang jetzt nicht mit dem Weltgebetstag der Frauen, obwohl es aus Johannes 4 kommt, sondern mehr im Zusammenhang mit unserer Jahreslosung, die mich beschäftigt, nämlich, dass Gott nahe zu sein unser Glück bedeutet. Und wie gesagt, ich versuche ja in einigen Predigten dazu verschiedene Aspekte beizusteuern. Johannes 4, Vers 10 lesen wir, dass im Laufe des Gesprächs, das der Herr Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen führte, er zu dieser Frau sagt: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Also Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Und Jesus nennt hier drei Schritte, um ihm näher zu kommen. Nämlich erstens, wenn du wüsstest. Und zweitens, dann würdest du bitten. Und drittens, er würde geben. Der erste Schritt ist also Wissen. Und zwar Wissen, wer Gott ist oder wer Jesus ist. Wenn man jemand fragt oder wenn jemand vielleicht auch dich fragt, wer ist denn der Gott, an den du glaubst, dann sagen wir meist nicht, wer Gott ist, sondern was er so tun kann. Nämlich, dass er trösten kann, heilen kann. Wir antworten also nicht, wer er ist, sondern was er tut. Aber es geht bei diesem Text um sein Wesen, es geht um die Person Gottes. Wenn ein Ehemann gefragt wird, ach, deine Frau, die habe ich ja noch gar nicht kennengelernt, kannst du mir mal was erzählen? Und er würde dann sagen, ja, das ist eine gute Köchin und die hält die Wohnung in Ordnung und die wäscht alles, okay. Das könnte eine Haushälterin auch und die könnte das sogar vielleicht noch besser. Es geht also bei der Frage, wenn es nach der Ehefrau geht, auch um das Wesen und nicht um die Fähigkeiten. Es geht um die Person. Und das ist eine Dimension unseres Gebetslebens, die oft sehr, sehr knapp ausgeprägt ist. Also Gott morgens aufsagen, was man alles erwartet, was man braucht, was man hofft, damit man über die Runden kommt. Das ist uns geläufig. Aber dann ist das Gebet in der Regel sehr, sehr einseitig und kein Zwiegespräch mit Gott. Und ich beobachte bei mir, wie schwer es mir fällt, morgens oder auch im Laufe des Tages eine Zeit auszuklammern und im Grunde mich mit Gott als Person zu beschäftigen. Und nicht nur so zu seufzen, ach Herr, bring mich über die Runden und bewahre die Kinder im Straßenverkehr. Wer Gott ist, ich spüre immer wieder auch Ablenkungen. Es fällt mir schwer, mich länger darauf zu konzentrieren. Was Ablenkung ist, weiß jeder Autofahrer, der das schon mal erlebt hat. Nämlich, da landet man irgendwo vor einer Wand oder im Straßengraben. Oder ich bin zerstreut, das heißt, ich versuche mich zu konzentrieren, aber dann wandern die Gedanken überall woanders hin. Was Zerstreuung ist, haben wir erlebt. Wir hatten unsere Enkelkinder eine Zeit lang, also die letzte Woche zu Besuch, dann lagen so 200 Puzzleteile zerstreut auf dem Teppich. Die gehörten alle zu einem Bild, aber die waren nicht beieinander. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich jetzt an die Jahreslosung denke, ist es mir seit einiger Zeit morgens eine Hilfe, dass ich, bevor ich Gott sage, was dieser Tag bringt, das tun wir dann auch manchmal bei der Frühstücksmahlzeit zusammen, mich einfach hinsetze und mir mit den Worten von Terstegen, also mit geliehenen Worten, in Erinnerung rufe, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, also Gott ist hier, er ist da. Alles in mir schweige und sich innigst vor ihm beuge. Es heißt also nicht in diesem Wort aus Johannes 4, bevor du bittest, denke darüber nach, was dir alles fehlt, was du brauchst und was du wünschst für dich, für deine Familie, für das Lebensumfeld, für die Gemeinde und auch für die Welt. Der Psalmdichter im Psalm 63 betet, Gott, du mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe, jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. Und wir singen ja auch in einem Lied, Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz bestimmt an jedem neuen Tag. Also, Gott nahe sein, wenn du wüsstest, wer der ist, dem wir nahe sein sollen. Beginne also den Tag und versichere dich der Gegenwart Gottes. Und denk nicht zuerst, was alles zu erledigen ist. Es ist nicht leicht, 10 Minuten still zu sein. Viele andere Stimmen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Also Stichwort Ablenkung und Zerstreuung. Ich war einmal zu einem Konzert in der Glocke und jemand aus der Kreuzgemeinde spielte früher dort auch im Staatsorchester. Der hatte mich aufmerksam gemacht, es wäre ein besonders schönes Konzert. Und hinterher fragte er mich, wie ich das erlebte. Da habe ich gesagt, naja, die 3 letzten Stücke, die waren sehr, sehr schön. Aber das erste, das war ja nicht auszuhalten. Und da sagte er, na gerade das war doch mit schon ein enormer Beitrag. Nee, ich sage, also jeder, der machte da so sein eigenes Konzert. Ich tat so naiv und er ist auch am Anfang da auch reingefallen und erklärte mir dann, nein, das ist ganz nötig, damit die nächsten 3 Stücke schön klingen. Nämlich, dass vor dem Konzert alle auf den Kammerton A gestimmt sein müssen und nicht nach dem Konzert. Und das ist für mich ein Bild, dass wir morgens in der Stille auf den Kammerton Gottes gestimmt werden, damit der Tag gelingt. Wenn man nach dem Konzert die Instrumente stimmen würden, dann kann man nur noch immer abends sagen, vergib, 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 was alles schiefgelaufen ist. Also sich morgens der Gegenwart Gottes versichern und sich einstimmen auf Gottes Ebene, auf Gottes Gedanken. Das verändert auch dann unser Beten. Wenn du wüsstest, wer der ist. Vor dieser Frau stand ein Wanderprediger, der hatte Durst und der war müde und der hatte seine Jünger nach Lebensmittel geschickt, weil sie auch hungrig waren. Das heißt, die konnte nicht auf den ersten Augenblick erkennen, das ist der erwartete Messias. Das war ein längerer Gesprächsprozess. Wenn du wüsstest, wer der ist. Gott ist für uns oft so verborgen. Aber er ist da, haben wir gehört. Und er will, dass wir ihn suchen, ihn suchen, bevor wir mit all unseren Anliegen auch zu ihm kommen. Es ist ein Unterschied, ob ich morgens etwa sage, ach Herr, heute begegne ich wieder Menschen an meinem Arbeitsplatz, die mich mobben und es fällt mir so schwer, ich kann mich eigentlich gar nicht darauf freuen, hilf, dass ich über die Runden komme. Oder ob ich morgens nachdenke und sage, Herr, du bist ein Gott unbegrenzter Möglichkeiten. Ich bin oft so schwach. Und ob ich Gott jetzt meine ganzen Versagen, meine Schwachheit aufsage. Nein, ich beschäftige mich mit Gott und sage ihm, unbegrenzt bist du. Ich stoße überall an Grenzen, Herr. Meine Fähigkeit zu lieben ist begrenzt, meine Fähigkeit zu glauben ist begrenzt, meine Fähigkeit zu hoffen ist begrenzt. Du, oh Gott, bist unbegrenzt. In dem Augenblick werde ich mit, ich kleiner Mensch, mit meinen Grenzen hineingezogen in Gottes Weite. Es ist auch, wenn ich aufrichtig Nachfolger Jesu sein will, ja so, und ich bin mit jemandem im Clinch, dass ich dann bete, ach Herr, hilf mir, dass ich ihm vergeben kann. Die Bitte können wir uns sparen. Vergeben ist ein Gehorsamsschritt. Da müssen wir nicht drum bitten. Aber, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, wenn du wüsstest, wer der ist, der dort am Kreuz hängt und auf einmal sagt, Vater, vergib diesen Leuten, die all das jetzt als deine Handlanger letztlich an mir tun, was mir so viel Qual und Schmerzen macht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen im Grunde nicht, was sie tun. Das heißt, wenn ich wüsste, wer der ist, zu dem ich bete, dann merke ich auf einmal, ich kriege auch eine Entschlossenheit, selbst anderen zu vergeben. Oder wir stehen vor Entscheidungen, wir würden gerne wissen, wie ist denn der Wille Gottes? Und dann sehen wir, könnten diesen Weg gehen oder jenen Weg gehen. Und dann überlegen wir, welcher mag wohl der richtige sein. Nein, wenn wir morgens sagen könnten, Herr, du, an den ich glaube, du hast auch immer noch einen dritten und einen vierten Weg, den ich jetzt noch gar nicht sehe. Ich sehe nur diese Alternative. Dann wird mein Herz auch weit. Und wenn ich so kurzatmig bin, dass ich denke, ich schaffe das heute alles nicht, dann sollte ich nachdenken, dass wir einen Gott haben, der langmütig ist, der im Grunde sagt, lass ihn noch ein Jahr, der auch Geduld hat. Auch Geduld hat, wenn wir spüren, unser geistlicher Wachstumsprozess ist nicht so schnell, wie wir ihn selbst gerne hätten. Oder wenn ich eben merke, ich schaffe das auch nicht, jeden in gleicher Weise zu lieben. Da muss ich an Christus denken, der auch seine Feinde liebt. Oder ich bin unduldsam und bitte Gott um Geduld. Nein, besser ist, ich beschäftige mich mit Jesus und sehe, wie er den Jüngern, die sagt, fertige doch diese Frauen da mit ihren Kindern ab. Wie er sagt, nein, lasset die Kindlein zu mir kommen. Das bedeutet, bevor wir unser Tagespensum mit Gott besprechen, dass das passiert, was Paulus so nennt. Christus soll in uns Gestalt gewinnen. Und es steht ein sehr eindeutiges Wort in der Bibel, nämlich wer Christi Geist nicht hat, selbst wenn der viele Bibelstellen kennt und die Gebote alle kennt und das Vater unser auswendig mitbeten kann, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der Leiter der sogenannten kleinen Brüder Jesu, einer in der Hingabe an Gott lebenden Kommunität, der betet einmal, mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was du willst, was du auch immer mit mir tun magst, ich danke dir. Lege mich in deine Hände, mit der ganzen Liebe meines Herzens, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater. Also wenn du wüsstest, wer der ist, zu dem wir beten. Ich weiß, dass Gott der Ursprung wahrer Freude ist. Und wenn ich es Gott überlasse, mich zu lieben, so wie er es will, ob durch Krankheit oder Gesundheit, durch Versagen oder Erfolg, durch Armut oder durch Reichtum, durch Ablehnung oder durch Lob, dann wird Christi Wesen in mir reifen und wachsen. Aber ich kann solche Worte nur sprechen, wenn ich überzeugt bin, dass der Vater im Himmel, der mein Vater ist, wirklich ein Gott der Liebe ist. Für viele bedeutet Beten also nichts anderes, als mit Gott zu sprechen und dann aufzusagen, was uns bedrückt. Und das ist dann eine einseitige Angelegenheit. Und irgendwann ist dann auch eine Frustration da. muss ich denn jeden Tag und immer wieder um dasselbe beten? Unser Verstand ist dann voll von Gedanken über Gott, aber unser Herz ist so oft weit weg von ihm. In der Gegenwart Gottes leben bedeutet, dass wir uns morgens, so wie in eine Schleuse begeben, so wie ein Schiff, das auf einem bestimmten Level, auf einem Fluss fährt, irgendwann in eine Schleuse fährt, Schotten hinten dicht, und langsam wird dieses Schiff auf eine neue Ebene gebracht, und dann öffnet sich die Tür vorne und es kann auf dieser anderen Ebene weiterfahren. Und Gottes Gegenwart suchen bedeutet ganz bewusst morgens in eine solche Schleuse gehen und in seiner Vorstellungskraft und mit all den Fasern des Herzens auf die Ebene des Reiches Gottes zu kommen und dann aus dieser Erfahrung heraus den Kurs durch den Alltag zu nehmen. Wenn man das nur immer machen würde, man darf nicht sagen, wenn man das nur immer könnte. Wenn ich es nicht mache, dann liegt es nicht daran, dass ich es nicht könnte, sondern dass ich zu träge und zu faul bin. Also wir können in der Stille auf die Ebene des Reiches Gottes kommen. Und wenn das ist, dann würdest du bitten. Also dann fallen mir auch nicht die Gaben Gottes wie im Schlaraffenland zu. Ich muss da einfach den Mund aufmachen. Dann würdest du konkret bitten. Und konkrete Gebetserfahrungen macht, wer konkret bittet. Aber wer aus der Gemeinschaft mit Gott heraus betet, der beachtet auch die Reihenfolge, die wir zum Beispiel im Vaterunser haben. Wir dürfen ums tägliche Brot beten, um all die Kleinigkeiten, die unser Leben bestimmen, um die Gesundheit unserer Kinder und Enkel und was weiß ich. Und auch um Erfolg im Beruf. Aber das steht erst an vierter Stelle und bekommt damit auf einmal eine Platzzuweisung, die all diesen Fragen des Alltags auch gebührt. Vorher geht es darum, dass das Reich Gottes komme hier auf Erden, dass sich der Wille Gottes, wie er jetzt schon im Himmel ist, auf Erden durchsetzt. Und vorher geht es darum, dass der Name Gottes geheiligt werde und nicht in Schmutz gezogen werde. Also auf der Ebene des Reiches Gottes. Und dann haben wir auf einmal einen Gott, der auch in unsere Speisekammer guckt. Und nicht nur so die Sterne da irgendwo dirigiert. Konkret beten, auch ums tägliche Brot und was alles dazu gehört, bedeutet auch konkrete Erhörung. Er wird dann geben. Das Bitten geht dem Geben voraus. Und die eigentliche Gabe ist er selbst. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen Sohn dahin gegeben hat. Aber er gibt eben auch, was wir zum Leben brauchen. Das Ziel Gottes und die Erziehung Gottes mit uns ist, habt dieselbe Gesinnung, wie sie auch in Christus war. Das heißt, Herr, mache mich zu einem Jünger, der in seinem Verhalten, in seinem Reden, in seinen Aktionen an dich erinnert. Es geht zuallererst um die Person Gottes und nicht um das, was Gott alles geben kann. Und meine Beobachtung, das will ich mal als eine diskussionswürdige oder auch zu verneinende Beobachtung sagen. Die Kraft dieser Gemeinde, wenn wir überlegen würden, was könnten wir hier für Aktionen machen, ist verhältnismäßig klein. Also wir kriegen keine Pantomimengruppe hin wie in Chicago bei Willow Creek. Und wir haben eine musikalisch begabte Menschen, aber die haben dort alles so auf professioneller Ebene. Die haben auch einen Parkplatz für 4000 Autos, die haben wir auch nicht. Also, was will ich damit sagen? Wenn wir wachsen der Gemeinde unter dem Aspekt, was müssen wir mal alles tun, machen würden, würden wir sehr, sehr schnell an unsere Grenzen kommen. Da gibt es andere Gemeinden, da sind andere Kapazitäten, andere Reserven. Das heißt, der Charme dieser Gemeinde könnte sein, wenn Menschen hier hereinkommen, dass sie erfahren, hier ist Gott gegenwärtig. Hier wird nicht gestritten, hier wird gerungen und wenn man um einen Weg ringt, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber das wird in der Gesinnung Jesu getan und nicht im Durchsetzungswillen. Und das, diese Predigten ohne Worte, die könnten wie ein Magnet für Einzelne sein, die einmal hier reinkommen. Wenn du wüsstest, wer der ist, wenn es uns um die Person Jesu geht, dann haben wir Marktchancen. Dann wird er geben und wir werden staunen. Das Ziel Gottes und die Erziehung Gottes mit uns ist, habt dieselbe Gesinnung in euch, wie sie auch in Christus war. Und deshalb beten wir, Herr, hilf mir, meine Augen auf dich zu richten, denn du bist die menschgewordene Liebe Gottes. Du bist die Schönheit, die Güte, die Vergebung, die Barmherzigkeit. Und dir möchte ich alles geben, was ich bin. Mach mich deshalb großmütig, nimm mir meinen Kleinglauben und meine Zaghaftigkeit. Wenn du wüsstest, wer der ist, der den Lebenshunger und den Lebensdurst stillt, du würdest ihn bitten und er wird geben. Amen.